Anfang Juni 2025 hat Litradio zu prominent besetztem Workshop-Wochenende geladen. Hier wurde gemeinsam mit zahlreichen Gästinnen aus der Podcast-Szene unter anderem über Content-Strategien, Community-Building und Podcast-Produktion nachgedacht. Im Rahmen dieser Veranstaltung hat die Litradio-Redaktion mit einigen Gästinnen Interviews über deren eigene Arbeit geführt. Dabei ist eine Gesprächsreihe entstanden, die von Lieblingslektüren erzählt, von Atemtechniken und Stimmeinsatz, von Nerdtum und Literaturhausgängerinnen Snobismus. Der ganz normale Alltag von LiteraturpodcasterInnen eben.
Es folgt ein Litradio-Original.
So, here we go.
In der Kulturbranche kann man ein Phänomen beobachten, das man als Phänomen der Vielbeschäftigung betiteln könnte. Und das im doppelten Sinne. Anders gesagt, viele Menschen in der Kulturbranche arbeiten nicht nur im Sinne von Arbeitsstunden ziemlich viel, sondern ebenso in verschiedensten Tätigkeitsbereichen. Auch Mascha Jacobs ist eine dieser Vielbeschäftigten. So heißt es in einem Artikel von Jolinde Hüchtger, der 2024 in der Taz erschienen ist, Zitat: Jacobs hat etwa 7 Jobs. Sie gibt das Magazin Pop, Kultur und Kritik mit heraus, legt auf, moderiert, redigiert Texte, schreibt selbst, literarisch und journalistisch. Und sie liest. Zitat Ende. Obwohl sie all diese Jobs wirklich großartig macht, ist es wahrscheinlich vor allem dieses Lesen, das sie einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht hat. Seit Ende 2018 nämlich hostet Mascha Jacobs den Podcast namens Dear Reader, in dem sie mit Autorinnen und Autoren über ihre Lesebiografie ins Gespräch kommt. Konkret bedeutet das, einmal im Monat lädt Mascha eine Autorin, einen Autoren zu sich nach Hause ein und gemeinsam wird sich dem Lesen, dem Schreiben, man könnte sagen, den Büchern gewidmet. Das Konzept der Sendung, einfach wie produktiv, geht dabei so. Die eingeladenen AutorInnen bringen sogenannte Lieblingsbücher mit. Das können All-Time-Classics, momentane Lieblingsbücher oder im Falle von zum Beispiel Leif Rand, der sich selbst als nicht- bzw. wenig Leser bezeichnet, auch mal Lieblingsfilme sein. Dabei entstehen klug, lustig, schöne Gespräche zwischen einer überaus zugewandten, raumöffnenden Mascha Jacobs und AutorInnen, die endlich mal nicht, zumindest nicht nur, über den eigenen Text sprechen müssen. Genauso konsistent wie das klug-schön-lustige zieht sich durch diese Gespräche, dass Mascha gegenüber ihren Gästinnen immer wieder mit Nachdruck betont: Ich bin froh, nicht in eurer Haut zu stecken. Soll heißen, Mascha Jacobs findet, die Auswahl von Lieblingsbüchern ist eigentlich unmöglich. Weil Litradio aber dafür bekannt ist, das Unmögliche möglich zu machen, wurde der Spieß hier radikal umgedreht. Mascha war also gebeten, in guter Dear Reader-Tradition selbst 3 ihrer derzeitigen Lieblingsbücher mitzubringen. Und liebend gern nur, hätten wir mit Mascha viel ausführlicher über die mitgebrachten Texte gesprochen. Mussten uns aber in Anbetracht unserer nur knappen zur Verfügung stehenden Zeit und des recht spontanen Zustandekommens des Gesprächs mit einer Quick-and-Dirty-Version der Lieblingsbuchbesprecherei zufrieden geben. Es lohnt sich dennoch zuzuhören, denn Mascha hat unglaublich tolle, man könnte sagen, momentan Lektüren dabei. Höret selbst.
So, here we go.
Hallo Mascha, wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass du in Hildesheim bist, aber wie schön, dass du dich auch auf diesen kleinen Interviewspaß einlässt.
Es ist immer interessant, wenn man in der anderen, auf der anderen Seite sitzt und auf einmal Fragen beantworten soll.
Ja, und wir machen ja heute eine Doppelspießumdreherei.
Stimmt.
Als kleine Einleitung, ich habe als Vorbereitung auf dieses kurze Interview einen Panel-Talk von Kampnagel Hamburg gesehen, wo du erzählst oder wo du gefragt wirst, was denn eigentlich dieses Dear Reader-Projekt eigentlich sei. Und du sagst, ich paraphrasiere nur, du lädst Autorinnen und Autoren ein und sprichst mit ihnen über ihre Lesebiografie und ihre Lieblingsbücher. Und das Tolle daran ist, dass wenn Leute über ihre Lieblingsbücher erzählen, dass sie auch so ganz nebenbei ganz viel von sich selbst erzählen.
Ja.
Dementsprechend meine Frage, was kannst du denn so ganz nebenbei über dich selbst erzählen? Respektive, was hast du uns denn für Lieblingsbücher mitgebracht?
Ja, ich meine, du weißt auch aus dem Podcast, dass ich auch immer wieder sage, dass es eigentlich eine unmögliche Frage ist. Und ich hatte nicht viel Zeit, ich habe deine Mail zu spät gelesen, ich hatte nicht viel Zeit nachzudenken. Also habe ich einfach die drei, die ich wirklich einfach dabei hatte auf meiner kleinen Reise vorher, genommen, die ich aber wirklich sehr, sehr liebe. Und vielleicht würden die es auch schaffen, in den nächsten Jahrzehnten in meine Top 10 oder so zu kommen. Das weiß man ja nie. Man weiß ja auch nie, wie viel wird man in der nächsten Zeit lesen, was ist da wirklich Fantastisches dabei. Und durch den Podcast und da die tollen Gäste wirklich oft so krasse Geschenke mitbringen, bin ich ja eh sozusagen wirklich umzingelt von Lieblingsbüchern. Genau, aber mitgebracht habe ich einerseits Tesa Özlü, Suche nach den Spuren eines Selbstmords. Das ist bei Surkamp letztes Jahr erschienen, also 2024. Und das ist, also das hat das Potenzial, wirklich eins meiner absoluten Lieblingsbücher zu werden. Und zwar ist das, im Untertitel heißt es Variationen über Cesare Pavese. Und das ist ein Text, der 1982 geschrieben wurde, als nämlich die damals noch recht junge türkische Autorin mit dem DAD in Berlin war. Und das ist ein derartig fantastischer Text. Es gibt auch ein ganz tolles Nachwort hinten drin, was ganz kurz ist, aber eben auch nochmal die Publikations-, ja nicht Publikationsgeschichte, aber so ein bisschen erzählt, wann dieser Text erschienen ist. Und zwar heißt das Nachwort Emigration zu den Toten, Sefki Özdamar über die Suche nach den Spuren eines Selbstmords. Und Sefki Özdamar war mit dieser Autorin, die mir vorher überhaupt nichts sagte, also Tesa Özlü, befreundet. Und beide Frauen sind aus der Türkei geflohen und in Berlin gelandet. Und dieses Buch ist aber nicht nur ein Buch über Berlin und die Pavese-Lektüre, sondern es gibt dann auch noch eine Reise zu bestimmten Orten, die für Pavese wichtig waren, sein Geburtsort und so. Also es ist eigentlich so ein Reisetagebuch. Und was ich besonders toll finde, es bezieht sich eben auf die Lektüre von Pavese, Svevo und wer war der dritte, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Und ich finde es immer total interessant, wie schafft man das eigentlich, Lektüren angenehm in Texte unterzubringen. Ja? Es kann ja ganz unangenehm sein, wenn man da so mit Referenzen hantiert. Und ich frage mich das beim eigenen Schreiben nämlich auch immer, wie ist es eigentlich angenehm, wenn man andere Lektüren hinzunimmt, ohne dass es so angebermäßig wird, ohne dass ein Referenzkatalog aufgemacht wird, der viele Leute ausschließt und so. Und sie macht das ganz fantastisch. Und oft stehen einfach dann wirklich so kleine Sätze von Pavese so im Text einfach abgesetzt da drin. Und sie bezieht sich oft gar nicht speziell dann auf dieses Zitat, aber es passt immer perfekt in ihren eigenen Text. Also zum Beispiel hier, finde ich ganz toll. Also diese Pavese-Zitate sind alle der Wahnsinn. Danach bestellt man sich auf jeden Fall alles von Pavese, kann ich euch garantieren. Also da sagt er, man hält es so lange alleine aus, bis jemand darunter leidet, dass wir nicht bei ihm sind. Die wahre Einsamkeit hingegen ist eine unerträgliche Zelle. Also Pavese ist halt wirklich der Meister dieser Verknappung und dieser Aperçus oder wie auch immer man das nennen will, so kleine Miniaturen. Und die werden hier halt immer in den Text so reingeschmissen. Und ich finde, das macht sie wirklich meisterhaft. Und das Buch, also kann ich wirklich, also das müsst ihr euch alle kaufen. Und wie gesagt, er ist letztes Jahr erschienen, obwohl er von 1982.
Du hast noch zwei weitere Bücher mitgebracht.
Ja.
Und das eine, beziehungsweise ich sehe, du hast gleich zwei Tagebücher dabei, von Anna Jesnin, die Tagebücher. Und du hast in deiner Mail geschrieben, dass es eine Relektüre ist, dass du das in deiner Jugend ganz doll geliebt hast und jetzt nochmal liest. Liebst du das immer noch so doll? Wenn ja, warum? Und was hat sich vielleicht auch verändert in deiner Lektüre?
Ja, genau, das wollte ich jetzt überprüfen. Und jetzt kommen wir auch zu deiner eigentlichen Frage, dass ich was über mich selbst verrate. Weil das passiert natürlich auch im Podcast, wenn man die Leute fragt, okay, wann hast du das zum ersten Mal gelesen und warum war das damals so wichtig und warum ist es heute noch so wichtig? Und Anais Nin habe ich sehr, sehr früh gelesen. Ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht 15. Das liegt daran, dass ich einfach alles gelesen habe. Und meine Mutter ist, meine Eltern haben sehr, sehr viel gelesen, sind keine Bildungsbürger, aber haben so sehr ambitioniert nachgeholt, möchte ich mal sagen. Und meine Mutter ist eine Feministin der ersten Stunde, also hat auch so selbst organisiert Frauen- und Geschlechterstudien, hieß es damals noch, studiert. Das hatten sich die Frauen wirklich so selbst an verschiedenen Universitäten organisiert. Und das heißt, ich habe in meiner Jugend alle Klassiker der feministischen, auch so erotischen Literatur gelesen, weil es lag halt einfach bei meiner Mutter rum. Und natürlich hat mich das am meisten interessiert. Also Erica Jong, Angst vorm Fliegen, habe ich jetzt auch gerade nochmal gelesen. Der absolute Klassiker, der psychoanalytisch und auch so, wie kann man das beschreiben? Also Erica Jong beschreibt da so ein bisschen so ihre Selbsterweckung zu einer freier lebenden Frau, die viele Liebhaber hat und reflektiert das so. Also das habe ich gerade nochmal gelesen, weil da gibt es gerade eine ganz tolle Neuübersetzung von einer Freundin, Lilian Peter. Dann in dem Zuge bin ich drauf gekommen, ach, Anais Nin, ist das überhaupt, ist das wirklich so gut? Mag ich das heute noch? Und jetzt habe ich mir alle Tagebücher, also es sind glaube ich 8, 9 Bände, sie hat sehr früh angefangen Tagebuch zu schreiben, also auch schon als Kind, habe ich mir die alle nochmal besorgt und jetzt blätter ich da einfach immer nur so rein. Vieles ist mir heute dann doch ein bisschen zu blumig oder so poetisch. Aber ich finde es wirklich außergewöhnlich toll, dass Anais Nin es schafft, wirklich über Erotik zu schreiben oder über Sexualität zu schreiben, so dass man dann nicht nur vielleicht selber ins Nachdenken kommt über die eigene Sexualität, sondern für mich war es natürlich als 15-Jährige wahnsinnig interessant, wie diese Frau so frei gelebt hat, auch immer mit verschiedenen Liebhabern. Henry Miller ist ja der bekannteste. Da gibt es auch tolle Bücher, wo die beiden sich jeweils, die sie gemeinsam geschrieben haben oder auch Briefe zwischen den beiden. Und ich finde es wirklich, ich finde es immer noch total erotisch, das zu lesen. Also das ist ja sehr, sehr selten der Fall. Ich habe auch früher als Kind, meine Eltern hatten auch so Sammlungen über erotische Literatur. Die habe ich mir letztens auch nochmal angeschaut. Das ist totaler Scheiß, das ist totaler Blümchen-Sex. Aber Anais Nin, das ist schon sehr explizit und richtig gut. Und ich glaube, für jede junge Frau absolut richtige Lektüre, auch in dem Alter, weil sie eben schon sehr, sehr früh ein sehr freies Leben geführt hat. Und das war für mich als Teenager natürlich total interessant, weil in meinem Umfeld habe ich das ja weniger gesehen oder erlebt. Oder jetzt bei den Erwachsenen, die um mich herum waren. Und das war schon, also Anais Nin war schon immer für mich so ein totales Vorbild, wie man zwischen Fakt und Fiktion auch selbst schreiben kann, wie man eigene Erfahrungen literarisiert. Und ich schreibe gerade selbst meinen ersten Roman und da steht sie eigentlich die ganze Zeit so hinter mir. Ja? Und deswegen lese ich das gerade alles nochmal, um zu gucken, war das wirklich so prägend oder ist das wirklich noch gut? Und ich finde ja, kann man lesen.
Okay, ja, ich habe dir das ja auch schon im Vorgespräch gesagt. Ich habe das schon lange auf meiner Lektüreliste und auch durch dieses Gespräch und durch deine Mail bin ich auf jeden Fall jetzt nochmal besonders motiviert, es zu lesen.
Du kannst dir ja für 2 Euro ungefähr die Bände bestellen.
Ja, ich habe gestern in der kurzen Vorbereitung auch schon mal geguckt, was die kosten und habe mir schon in mein Basket quasi reingepackt. Genau.
Ich habe sie mir jetzt alle bestellt. Wie gesagt, die kosten ja nichts antiquarisch. Ich finde es ganz toll, weil Anais Nin, das muss man ja auch noch sagen, ich interessiere mich sehr für Psychoanalyse und vor allem Frauen in der Psychoanalyse und ganz viele reiche Frauen damals haben ja bei Freud so Lehranalysen gemacht und wurden dann auch selbst Psychoanalytikerinnen und auch Anais Nin hat genau diesen Weg genommen. Und deswegen sind diese Bücher auch natürlich immer eine... Freud sagt ja immer so schön oder hat mal gesagt, bei der Psychoanalyse geht es darum, besser arbeiten und besser lieben zu können. Und das kann man auch in diesen Tagebüchern von Anais Nin also wirklich aufs Schönste nochmal nachvollziehen, worum es eigentlich auch in der Psychoanalyse geht, nämlich sich damit auseinanderzusetzen, was man wirklich will in diesem Leben und wie man die größtmögliche Freiheit, wenn man sich danach sehnt, für sich bauen kann. Ja? Und mit welchen Fallstricken und also wie hoch auch der Preis ist natürlich, den man dafür zahlt als Frau. Und das ist leider heute, glaube ich, fast genauso schwer, auch wenn wir alle so tun, als sei das nicht mehr der Fall.
Du hast auch noch eine dritte sehr spannende Frau mitgebracht. Magst du ein bisschen was über dein drittes derzeitiges Lieblingsbuch mit sprechen?
Ja, das ist schön. Da war ich bei meiner Freundin Katja Petrovskaya zu Hause. Ist einfach meine Nachbarin. Ich war bei und dann stand in ihrem riesigen Bücherregal ein Buch so nach vorne gestellt. Und das war Love's Work von Gillian Rose. Und ich hatte das noch nie, hatte weder den Namen jemals gehört noch den Titel. Und dann habe ich das einfach so, hat sie mir das geliehen. Und ich fand es so gut, also es ist ein Essay, ich fand es so gut, dass ich mir das sofort dreimal auf Englisch und dreimal auf Deutsch bestellt habe, weil ich dachte, das ist ein sehr gutes Buch, um es zu verschenken. Und diese Frau ist eine Sozialphilosophin gewesen und eine britische Sozialphilosophin, die aber auch in Deutschland, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, ob sie bei Adorno studiert hat, aber sie kennt sich sehr gut aus mit Kant und Hegel und hat hier aber einen derart, also sie war so ein richtiger Akademie-Star, muss man dazu sagen, aber ich finde, dieser Text ist so unfassbar gut geschrieben, so null akademisch und so eine tolle Mischung aus ihren eigenen Erfahrungen. Sie sagt zum Beispiel, dass sie eine sehr unbegabte Liebende ist, dass viel in ihrem Leben in diesem Bereich schiefgelaufen ist. Das fand ich so eine schöne Aussage, dass sie im Prinzip sagt, die Liebe, die Sehnsucht nach der Liebe hört halt nie auf. Und wenn es einem halt nie wirklich gelungen ist, eine Beziehung zu führen oder Beziehungsweisen zu entwickeln, die wirklich erfüllend sind, dann bleibt diese Sehnsucht halt bis zuletzt. Und sie schreibt diesen Text, während sie schwer erkrankt ist. Und das heißt, es ist so ein bisschen Rückblick über ihre Kindheit und Jugend und auch ihre akademische Karriere, aber nur so ganz nebenbei. Und die eigentlichen Fragen sind aber die Liebe und der Tod. Und sie ist schwer an Krebs erkrankt und schreibt auch aufs Schönste über den Tod und das Sterben und Freundschaften und Beziehungen und Liebe, Beziehungs- und Liebesweisen. Also dieses Buch, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, das kann man perfekt verschenken. Da ist auch für jeden irgendwas dabei. Also selbst wenn man nicht gerade mit dem Tod beschäftigt ist, gibt es noch ganz viele andere Themen, die ich jetzt auch alle gar nicht nennen kann, die da so, also eine derartig gute Erzählerin. Also wenn, wir wissen ja, dass die Briten und oder der angloamerikanische Mensch viel besser Essays schreibt, als wir es können. Das ist wieder ein Beispiel dafür. Es ist unfassbar elegant, es ist voller Abschweifungen und dann eben von einer der klügsten Philosophinnen der 80er, 90er Jahre sozusagen. Also das ist auch ein echtes Geschenk.
Ich finde, du machst dich sehr gut in der interviewten Rolle. Dementsprechend solltest du dich öfter in diese Position begeben. Ganz am Ende dieser Spießumdreherei. Ich bin natürlich nicht der Erste, der sich diese wahnsinnig geistreiche Idee gedacht hat, das einfach mal umzudrehen, sondern es ist letztes Jahr im November in der Taz ein Porträt bzw. ein Artikel über dich erschienen. Und da wurdest du auch gefragt, was deine drei Lieblingsbücher sind. Und da hast du genannt Mini-Horror von Babi Markovic. An der Stelle große Empfehlung, eure Folge ist ganz toll. Ich habe sie heute auf dem Weg.
Oh, Barbie,
noch mal gehört.
Ich bin verliebt in Barbie,
wow.
Markovic.
Also
diese
so Lust,
Folge,
unfassbar.
Die ist einfach so toll.
Wirklich
oder?
Unfassbar gut.
Ja.
Unfassbar gut.
Ja.
Das nur an der Stelle. Dann empfiehlst du den Briefroman von Paul zu Pedro von Franziska Gräfin zu Reventlow. Und du sagst, eigentlich hattest du überlegt von Roland Barthes, die Vorbereitung des Romans, das war dir aber ein bisschen zu prätentiös. Der Begriff des Lieblingsbuches wird von dir, aber auch von deinen Gästen immer wieder so eigentlich als Momentaufnahme definiert.
Ja.
Was sagt denn jetzt diese Momentaufnahme über den Moment aus? Also wer deine Arbeit verfolgt, der weiß, dass dich feministische Interventionen, feministische theoriegrundierte Gespräche interessieren und wichtig sind. dementsprechend wundert es nicht, dass das jetzt alles Frauen sind, die irgendwie auch in diesem Bezugsrahmen existieren.
Ja, aber das war nicht extra ausgewählt, sondern das war wirklich in meiner Tasche. What's in your bag?
Genau, du hast gerade, du hast am Anfang schon gesagt, dass es eine zufällige oder zufällige Mitbringsel sind, und trotzdem fand ich sehr, sehr spannend, nicht nur diese Gleichheit, sondern auch den autobiografischen Bezugsrahmen all dieser drei.
Ja,
Das fand ich irgendwie sehr, sehr spannend. Und jetzt noch spannender, dass es eigentlich eine zufällige Auswahl ist.
Ja, stimmt. Und das ist immer das Schönste. Diese Bücher sprechen doch alle miteinander, wenn wir sie parallel lesen. Und ich lese auch wirklich dann ein Kapitel hier und dann blätter ich wieder in die Tagebücher. Also ich lese immer so, dass ich 5 Bücher gleichzeitig lese. Und die entwickeln nicht nur in meinem Bücherregal, du weißt ja, ich sortiere nach Farben, die entwickeln da nicht nur so absurde Wahlverwandtschaften, wenn sie da eben nur aufgrund der Farbe zusammenstehen, sondern ich finde es super interessant, was man durch Zufall, und man könnte sich jetzt fragen, ob das Zufälle sind, die so, genau, die eine gemeinsame Geschichte bilden dann auf eine Art in deinem Kopf, ne? Und klar, du hast recht, das hat natürlich ganz viel mit meinem derzeitigen Leben und meinem Interesse zu tun. Und die Bücher, die du jetzt gerade genannt hast, das ist ja jetzt eben ein Jahr her, als ich da gefragt wurde. Das sind aber schon so, also Franziska zu Reventlow von Paul zu Pedro, das ist schon so mein absolut, absolut, absoluter Lieblingsroman. Und ich schreibe gerade an einem Text, weiß gar nicht, ob ich das schon verraten darf, aber ich schreibe gerade ein Remake von diesem Text. Und der heißt ja von Paul zu Pedro Amoresken, und das ist ein Briefroman, und kein Mensch kennt diesen Text. Und der ist aber frei zugänglich als PDF für alle auffindbar. Ja, das ist schön, jetzt an der Stelle die Glocken. Deswegen, also diesen Text lege ich wirklich auch jeder und jedem ans Herz, von Paul zu Pedro. Ich finde, das ist ein ganz grandioser Text. Und Fanny zu Reventlow, alles, was sie geschrieben hat, ist großartig. Und Roland Barthes ist wirklich einer meiner Lieblingstexte, was damit zu tun hat, dass Roland Barthes ein Vielschreiber war und einer der elegantesten Stilisten, aber dass es ihm halt zu Lebzeiten nicht gelungen ist, einen Roman zu schreiben. Und diese Vorlesungen, die eben unter diesem Titel veröffentlicht wurden, die sind mir deswegen so nah, weil ich auch seit 30 Jahren schreiben will und auch schreibe und mich aber nie getraut habe, es irgendjemandem zu zeigen oder auch nie den langen Atem hatte, so einen Text fertigzustellen. Und deswegen habe ich mich natürlich total mit Roland Barthes identifiziert. Und er sucht im Prinzip aus der Weltliteratur, also vor allem bei Proust und so ganz großen Autoren, vor allem Männern, muss man sagen, bei Roland Barthes, die Stellen raus, die ihm vielleicht weiterhelfen könnten, endlich aus der Vorbereitung des Romans und aus der Idee, er spricht auch immer von der Idee, einen Roman zu schreiben, rauszukommen und ihn tatsächlich zu schreiben. Leider starb er dann, also ihm ist es nicht mehr geglückt, und also meiner ist bis zur Hälfte fertig. Wenn ich jetzt nicht gleich vom Auto überfahren werde, könnte es sein, dass ich es vielleicht schaffe noch in diesem Leben. Und wie gesagt, dann hat es circa 25 Jahre gedauert, bis man sich das traut. Und deswegen lese ich sehr, sehr viel über das Schreiben und über das Lesen. Und das hat vielleicht auch den Podcast sozusagen nach sich gezogen, weil mich das schon immer interessiert hat. Wie machen das denn die Leute? Wie trauen die sich das? Anna Isnin, traut die sich, ihre super intimen Tagebücher zu veröffentlichen? Ja, hat die denn gar keine Angst? So. Und das ist deswegen die Vorbereitung eines Romans ist wirklich ganz großartig. Ja. Also richtig, richtig toll. Und Barbie Markovic, in Barbie bin ich halt verliebt. Ich glaube, das weiß sie auch. Und deswegen musste ich Barbie da mit reinnehmen.
Ja, die Leseliste ist mal wieder länger geworden. Und vielen Dank für die Zeit. Und ich glaube, ich kann im Namen von vielen Leuten sprechen. Wir freuen uns auf deinen Roman.
Danke dir.
Gerne.